Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin und Gude, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die zwei alten weißen Männer der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, what up?
Also weiß ist ja maximal mein Bart. Und wenn du weise meinst, das bin ich noch lange nicht.
Kaukasisch.
Ah, okay.
Meinte ich.
Ja, da zähle ich tatsächlich zu. Ja, du ja zu 50%?
Ja, kann man schon kaukasisch bezeichnen, ne? Aber hast du gesagt, weil ich Südländer bin oder was?
Haha, ja.
Was ist los hier? Was ist los?
Du bist schon gut gebräunt. Also zumindest, wenn du aus dem Urlaub kommst.
Ja, ja. Ich habe einen etwas dunkleren Hautton. Also dunkler als du, das ist jetzt nicht so schwierig, aber...
Danke. Ja. Ja, ich bin ja Käse, stimmt schon.
Du hast schon einen helleren, also so bei euch in der Familie.
Ja, das stimmt.
Die sind ja alle recht hell.
Ja, meine kleine Schwester ist am hellsten, in vielerlei Hinsicht.
Ist er so, ja? Ist echt die Klügste? Ist die, ja. die einzige, die Grundschule geschafft hat.
Ja, korrekt.
Sagte einfach ja. Peter, sagt dir der Name Mike Patchy etwas?
Spielt der Fußball?
Ja, ja, beim 1. FC Köln.
Ah.
Nein, es handelt sich dabei um einen Filmregisseur.
Aha.
Und der folgt uns auf Instagram.
Wow, wieso?
Die Sache ist, ja, weil wir ihm auch folgen.
Ach so.
Nee, aber es ist ganz interessant. Der hat eine coole Aktion laufen, so möchte ich es mal sagen. Der hat einen Film gedreht, der nennt sich 12 Kilometers.
Aha.
Und diesen Film kann man nur gucken, wenn der Regisseur einem das erlaubt.
Okay, und wie kriegt man die Erlaubnis?
Genau, du schreibst ihn an über Instagram und dann nennst du deine drei Lieblingshorrorfilme und dann entscheidet er, also ich glaube, der wird sich bestimmt auch noch das Profil irgendwie angucken und dann entscheidet er, diese Person, ist das okay, wenn die den Film gucken? Dann darf man das gucken. Finde ich ein sehr außergewöhnliches Marketing-Tool, was ich zuvor noch nie so irgendwie gesehen habe.
Ist auf jeden Fall sehr selektiv dann die Auswahl. Da musst du ja schon überlegen, was du da antwortest.
Da fühlt man sich dann sehr elitär, ja.
Ja, aber jede falsche Antwort kann ja tatsächlich dazu führen, dass man nicht zu den Auserwählten gehört.
So kann es sein. Und was du nicht weißt, ich habe ja schon vor ein paar Wochen, habe ich dem Herrn geschrieben.
Ah, und du hast die richtigen Antworten geliefert?
Von unserem Account. Ja, das weiß ich nicht, weil er folgt uns jetzt. Es kann sein, dass er sich erstmal deinen Kanal anguckt und wenn der sieht, was sind das denn für zwei Filmfressen da, kann ja sein, dass er sagt, oh nee, da weiß ich nicht, ob
bloß
die...
Nicht.
Beiden alten Herren, ob die das sich angucken sollen, bin ich ja nicht so sicher.
Ja, vielleicht dauert das ja 12 Wochen.
Das kann sein. Ich meine, der muss erstmal durch seine ganzen DMs durchgehen. Ne? Das kann schon was dauern. Also vielleicht bekommen wir Zugang, dann können wir irgendwann mal über den Film sprechen.
Ja, cool.
Wäre schön. Ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, wenn man jetzt darüber spricht und wir bekommen nie den Zugang. Aber
ja, das wäre echt peinlich.
Ja, weil, ganz ehrlich, also ich habe super coole Filme eigentlich. Ich habe Wes Craven's Scream angegeben. Ich habe Scream 3 angegeben und My Bloody Valentine, das Remake.
Das ist ein Scherz.
Das finde ich schon die besten Horrorfilme so.
Permit denied.
Natürlich habe ich nicht bei My Bloody Valentine das Remake angegeben. Ich habe La Llorona's Fluch angegeben.
Und vor allem hast du nicht Scream 3 angegeben.
Das ist der beste der Reihe.
Nee, der beste der Reihe ist der 5. Nee, aber ist ja auch schon interessant, dass du Scream und Scream 3 angibst. Dann hätte ich ja zumindest noch einen anderen.
Scream 5 halt noch, ne?
Ja, möchtest du denn verraten oder bleibt das ein Geheimnis?
Nee, das sage ich jetzt erstmal nicht. Weil das kann dann richtig peinlich werden. Also die Wahl ist nicht schlecht. Also das ganz ehrlich, das sind drei Filme, die du auch super findest. Das sind Filme, für die man sich null schämen muss. Aber kann ja sein, dass er sagt...
No fucking way.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin mal sehr gespannt.
Okay, ja gut, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das halt nochmal.
Genau, ich kann auch noch, ich habe noch zwei andere Accounts, ne, so ist nicht. Es gibt noch der Manu Musik und Movies of the Multiverse, also ich habe noch zwei Versuche mindestens.
Ja, aber das war jetzt blöd, dass du das erwähnt hast. Wenn der Herr das hört...
Ich glaube nicht, dass der deutschen Sprache mächtig ist, aber weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er unseren Podcast hört, keine Ahnung.
Ja, okay, gut.
Nicht so wie diese ganzen anderen Celebrities, die unseren Podcast hören, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, ne. Wir werden uns melden, falls das dann der Fall ist. Die nächsten zwei Podcasts, ja, also wir haben diesen noch nicht mal begonnen, richtig, verraten aber schon, worum es in den nächsten beiden Podcasts geht. Peter, was steht denn an?
Ja, das ist ja eine rhetorische Frage, natürlich die Fantasy Filmfest White Nights.
So sieht's aus, die White Night Edition. Wir haben natürlich uns Dauerkarten gesichert für Köln.
Für die ganzen 2 Tage.
Genau, 10 Filme in 2 Tagen und darüber werden wir berichten. Also wer Bock hat, irgendwie sich das auch anzutun. Ich glaube nämlich, also ich bin schon heiß drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aha.
Unter anderem Project Wolfhunting. Der soll ja großartig sein. Ich habe schon von ein paar Menschen gehört, die den gesehen haben. Die finden den super. Den auf Leinwand, da freue ich mich drauf. Dann gibt es einen Gefängnis-Thriller. Ich bin ja Gefängnisfilm-Fan. Der Prison 77 von den gleichen Leuten, die Marshland gemacht haben.
Oh.
Sehr interessant. Dann haben wir hier noch Good Boy. Irgend so was ganz weirdes, skandinavisches anscheinend. Und Evergreen hier, die magst du doch so gerne.
Ja, aber da sieht ja der Film eher so nach einer generischen amerikanischen Produktion aus.
Ja, aber wenigstens eher Evergreen dabei. Ja, schauen wir mal. Und ein Blumhouse-Film auch noch. Also durchmischtes, also nicht durchwachsen, aber ein sehr gemischtes Programm. Ja. Wir werden darüber berichten und zwar in den kommenden beiden Podcasts. Also wir teilen das auf. 5 Filme pro Podcast wird es geben.
Ja, du wirst auf jeden Fall in jedem über 5 Filme berichten. Wie viel das bei mir sein werden, weiß ich nicht. Ich muss ja gucken, was ich davon nicht verschlafe.
Genau. Problem, du schnarchst nicht immer. Das heißt, ich höre das nicht immer.
Ja, aber mittlerweile wird es, glaube ich, schlimmer. Ja? Man kommt ja in ein gewisses Alter und aktuell ist meine Nase auch regelmäßig verstopft. Aber ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer jetzt nicht gerade.
Das ist die krasseste Ausrede dafür, zu sagen, ich bin zu fett.
Vielen Dank. Für Schnarchen?
Ja, klar. Das ist definitiv ein Grund. Ich weiß, ich habe von mir.
Ja, aber das ist nicht Grund Nummer 1, ne? Wenn du mal an Rolf denkst.
Okay, das stimmt. Der ist weder dick noch groß. Und der ist der krasseste Schnarcher, den ich kenne. Ja gut, der ist halt der Rolf.
Ja.
Da hab ich keine Fragen mehr.
Ja, ne, von daher.
Also da ist der Rolf schon echt ein spezial gelagerter Sonderfall, oder? Das ist doch mysteriös. Dem müsste man mal auf die Spur gehen.
Da müsste man mal recherchieren, ne?
Ja.
Da müsste man mal 3 Fragezeichen fragen. Die 3 Fragezeichen fragen. Vielleicht.
Stimmt.
Wäre das ja ein Fall für Sie. Das war eine sehr elegante Überleitung zum ersten Film.
So bin ich. Elegant. Das ist das Erste, womit man mich in Verbindung bringt.
Wenn das mal kein Widerspruch ist, ne?
Ja.
In dem Kontext erinnere ich mich jetzt an eins meiner Lieblingszitate aus den 3 Fragezeichen. Folgen. Am geilsten ist es, wenn ein Herr, der überführt wurde, des Verbrechens vom Justus hauptsächlich natürlich überführt wurde und er eigentlich nur zu ihm sagt, so von wegen, du verdammter Fetzer.
Ja, kommt das auch in dem Film vor, den du jetzt gesehen hast im Kino?
Nein.
Spielt der Justus Jonas mit oder Jupiter Jones? Das ist ja auch eine sehr wichtige Frage.
Nee, das ist keine wichtige Frage, weil die Rechte sind ja schon lange wieder geklärt. Also die 3 Fragezeichen gibt's ja wieder. Das war ja nur ein Exkurs.
Ach, guck mal, siehst du mal, wie aktuell ich da bin.
Ist aber auch schon länger her. Aber ist auf jeden Fall schon lange her, dass die 3 Fragezeichen auf der großen Leinwand zu sehen waren. Das war 2009, also 14 Jahre ist es schon her.
Habe ich damals geguckt, fand ich recht unspektakulär, muss ich sagen.
Letztlich ist das natürlich hier immer etwas, was sich an jungem Publikum orientiert. Es ist immer sehr schwer damit, auch die Erwachsenen, die damit groß geworden sind, abzuholen. Damals hat man es ja versucht, mit den 3 Sprechern halt den noch schmackhaft zu machen. Das hat man jetzt im neuen Aufguss tatsächlich nicht mehr gemacht. Spielt in Transsilvanien, was ganz interessant ist, weil das Vampirthema hier auch eine große Rolle spielt. Die Rede ist hier von die 3 Fragezeichen, Erbe des Drachen.
Ja. Der Drache Dracul, oder was?
Nee. Der Drache steht hier in einem anderen Kontext, aber das Vampir-Thema ist schon wichtig, weil es dann halt auch tatsächlich in Rumänien auf ein Schloss geht, was dann halt auch an die Burg von Dracula erinnert. Und das Coole ist halt, dass sie hier wirklich Sachen aufgreifen, die für die 3 Fragezeichen Hörspiele immer sehr wichtig war.
Recherchen und Archiv?
Ja, das sowieso.
Achso.
Nee, so Sachen, die wir auch in den Filmen teilweise vorher schon gesehen haben. Die Zentrale, der Schrottplatz, der Trödelmarkt Titus Jonas.
Der Rolls Royce?
Nee, der Rolls Royce.
Oder den haben sie, ja, das war nur für ein Jahr eigentlich, ne? Haben die den gewonnen, oder?
Ja, wie lange weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, mehr. Aber der war ja dann trotzdem, hat er sich ja immer wieder angeboten, der Morten. Also den gab es halt über Ewigkeiten, über 100 Folgen. Ich glaube, in den alten Filmen gab es den nicht. Hier gibt es ihn auf jeden Fall auch nicht. Morten spielt hier leider keine Rolle. Aber so eine Tante Mathilda, die auf einmal jünger ist, und Titus, Onkel Titus, der was jünger geworden ist. Aber dann so Sachen wie zum Beispiel, dass der Vater von Peter Regisseur ist. Und das ist er halt in den Hörspielfolgen natürlich auch. Und das integrieren sie halt ganz schön, weil sie auf ein Set von ihm halt ein Praktikum machen sollen. Und dann sind sie da für die Spezialeffekte halt tätig.
Hör mal, der Vater, was ist denn das für ein Abzocker?
Wieso?
Der gibt das Special Effects Department an 3 Kinder, was Kinderarbeit ist übrigens.
Nein, ein Praktikum.
Okay, Praktikum.
Die machen ein Praktikum da. Also die Special Effects Leute.
Die sind nicht alleine dafür zuständig.
Nein. Effects. Die helfen da nur. Die kriegen dann bestimmte Aufgaben gestellt und so. Okay. Die sollen da lernen. Bei den 3 Fragezeichen ist es ja immer, es geht ja immer um die Ferien.
Ich hatte schon hier die Nummer des Jugendamts schon fast gewählt und so, weil ich von Kinderarbeit hier anzeigen wollte, aber gut.
Sie arbeiten von sich aus ja auch sehr gerne. So, und auf jeden Fall, sie kommen auf diesem Schloss nicht nur einem Rätsel auf die Spur, sondern sie müssen sich dann auch mit einer Geschichte konfrontiert sehen, in der ein 14-jähriger Junge vor 15 Jahren verschwunden ist.
Was? Ach so, okay.
Was denn?
Wenn der 14 ist, wie kann er denn vor 15 Jahren verschwunden sein? Aber das war...
Er war 14, ist vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren aber. Das heißt, heute wäre er 64.
Ach, 50?
Okay, ja, ja, 50.
Ja, ja, aber trotzdem, meine Rechenkenntnisse haben nicht ganz ausgereicht. Ich hatte Herr Kämpfer, komm.
Ja, gut, ich hatte Herrn Dornbusch. Also das war ähnlich bescheiden, aber gut.
Das stimmt. Also wenn der so in Mathe war wie bei uns in Sport, dann auf jeden Fall.
Schlimmer. Im Sport muss er ja zumindest keine Klausuren korrigieren. Ja, aber hier gibt es natürlich dann auch geheimnisvolle Vorkommnisse. Eine Gestalt, die durchs Schloss bei Nacht schleicht und so weiter und so fort. Eine alte Schlossbesitzerin, die ein bisschen unheimlich ist. Und dann Bedienstete, die auch noch unheimlicher sind. Und dann müssen sie da halt recherchieren. Das Coole halt an dem Film ist jetzt zum einen, dass sie eine Neubesetzung haben und da ist halt einer dabei, den wir ganz gut kennen, der Julius Weckauf, der den Harpe Kerkeling in, wie heißt es nochmal?
Der Junge muss an die frische Luft.
Genau, danke. Da hat er den Harpe Kerkeling in Jung gespielt und das hat er ja mit großer Bravour geschafft.
Absolut, ja.
Für eine Unruhe.
Und sich auf jeden Fall auch in unsere Herzen gespielt hat. Und da hatte ich natürlich so ein bisschen Angst, dass der, wie bei Stromberg, sich von dieser Figur nicht mehr lösen kann. War aber gar nicht so. Der ist echt gut in diese Rolle eingetaucht vom klugscheißenden kleinen Fettsack.
Womit du durchaus recht hast. Fettsack.
Das hat wunderbar funktioniert. Und die beiden anderen, Nevio Wendt und Levi Brandl, die halt Peter Shaw und Bob Enno spielen, fand ich eigentlich auch ganz gut gecastet. Ja, ansonsten, es ist natürlich ein Film, der sich hauptsächlich am jungen Publikum orientiert, hat eine FSK 6, ist aber tatsächlich der, ja in Anführungsstrichen, gruseligste.
Hast du richtig Angst gehabt, ne?
Nee, aber die Nichte meiner Freundin war dabei, die ist 6 Jahre alt und die hat sich den ganzen Film so krass gefürchtet, also am liebsten wäre sie eigentlich rausgegangen.
Das
ist
aber echt ganz fies, ne? Geht mit der da rein, die sagt so, ich will raus und du so, nein. Das sind die drei Fragezeichen, hab mal ein bisschen mehr Respekt vor Justus, Peter und Bob und so, was ist hier los? Peter wollte unbedingt die drei Fragezeichen. Die wollte wahrscheinlich in einen ganz anderen Film gehen, ne?
Nee, den hatte ich vorgeschlagen und das war auch.
Ja, natürlich hast du den vorgeschlagen.
Ja, aber der kam gut an, aber der ist halt wirklich teilweise, der hat schön gruselige Musik und es ist halt die ganze Zeit auf diesem Schloss. Dieses Vampir-Thema ist halt auch allgegenwärtig, weil dann halt auch so ein bisschen mit Bram Stoker's Dracula, beziehungsweise halt auch der Francis Ford Coppola-Geschichte gespielt wird, beziehungsweise mit seiner Inszenierung.
Kommt dann Keanu Reeves mit einem schlechten britischen Akzent um die Ecke, das wäre geil.
Nee, viel geiler, nämlich die Szene, beziehungsweise das Kostüm vom Dracula, also hier Gary Oldman,
ja.
Und das Kreuz und dieses, ja, etwas theatralisch schreien und weinen, wenn er davon erfährt, dass seine Frau gestorben ist. Das war tatsächlich szenisch so ein bisschen nachgestellt und sehr daran orientiert. Fand ich interessant und auch cool. Ansonsten haben sie halt, wie gesagt, versucht, immer mal wieder so ein bisschen die Fans der ersten Stunde, also halt die damit aufgewachsen sind, so ein bisschen abzuholen. Die haben von Eiger Rasch hier, die Cover gezeichnet hat, haben sie ein bisschen was gezeigt, was sehr schön war. Also das erkennt dann halt auch nur jemand, der damit aufgewachsen ist oder sich damit fast hat.
Wollte ich gerade sagen, also ich bin ja auch damit aufgewachsen.
Ja.
Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan wie du.
Ja, aber du würdest das trotzdem, glaube ich, erkennen. Du würdest jetzt vielleicht nicht Eiger Rasch den Namen direkt kennen, aber du würdest sofort erkennen, womit sie da gerade spielen.
Ja, den Stil würde ich erkennen, natürlich.
Genau.
Jetzt ist aber die Frage, weil du hast das auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet, aber gleichzeitig an die Fans von damals. Und das beißt sich ja so ein bisschen. Das ist ja wie bei Lego. Ne? Lego ist auch, denkt man immer, es ist für Kinder und so, aber eigentlich kaufen nur noch Erwachsene, weil die sich das auch leisten können, weil es unfassbar teuer ist.
Ja.
Da würde ich jetzt mal wissen, ist es so wie bei Lego, dass es halt nicht mehr so geil ist wie früher oder was ist hier los?
Also die drei Fragezeichen existieren für mich tatsächlich eigentlich auch nur in der Vergangenheit. Ich höre nichts von den neuen Sachen. Das ist mir alles viel zu modern. Ich fand es hier schön, dass sie halt so ein bisschen so Vintage-Story gemacht haben, ne, mit so klassischen Gruselthemen, die sie halt früher halt auch häufig bedient haben. Was sie heute bedienen, weiß ich gar nicht. Aber ist halt wahrscheinlich sehr viel modern, mit deren Medien und so. Das ist hier erfreulich analog hier alles.
Also die lösen das wahrscheinlich auch die Rätsel nur noch über einen Podcast oder so, ne?
In den Hörspielfolgen.
Ja.
Das kann sein. Ich weiß nicht. Wie gesagt, das verfolge ich nicht mehr. Aber hier ist halt viel mit Büchern und so und Geschichte allgemein. Mit simplen Methoden, wie sie dann halt den Rätseln hier auf die Schliche kommen und so weiter und so fort. Wie sie das halt auflösen.
Spoiler an der Stelle vielleicht?
Nein.
Das ist gerade, wie sie den Rätseln auf die Schliche kommen. Das heißt, die lösen die Rätsel.
Oh ja, das ist ein großer Spoiler.
Ja, Spoiler.
Stimmt. Und wenn sie es gelöst haben, sehen wir tatsächlich auch noch ein paar Artefakte aus anderen folgen. Das fand ich auch cool.
Oh.
So eine Katze beispielsweise. Da schmunzeln halt Kenner, da können die Kinder dann in der Regel auch nichts mit anfangen. Aber ja, also ich fand's in Ordnung. Ich habe jetzt aber auch nicht groß was erwartet. Ich fand, die drei Jungs haben cool aufgespielt, besonders der Weckauf. Sie haben da noch ein bisschen Drama mit reingebracht, weil es Zoff unter den Jungs gab, ne, weil der Justus Jonas halt die ganze Zeit so ein bisschen besserwisserisch rüberkommt. Die haben da so ein bisschen was so von der Chemie der drei in den Hörspielen auch reingeholt. Fand ich angenehm und überraschend unscheiße.
Aber ist das nicht das Mindeste, dass man die Chemie überträgt auf die Leinwand? Das ist doch das Mindeste, was man möchte, oder?
Ja, aber ich weiß, ich glaube, das war bei den Vorfilmen irgendwie nicht ganz so geil getroffen.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, die habe ich halt auch mehr oder weniger wirklich verdrängt. Also jetzt nicht, weil sie scheiße waren, weil sie einfach nicht cool waren irgendwo.
Ja.
Ich fand, da haben sie hier tatsächlich mal, haben sie mal ein bisschen was geleistet. So richtig abholen tut es einen natürlich nicht, aber dennoch für Kids, ne, so ab 10 würde ich jetzt mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, 6-Jährige, für die ist das nichts, ne? Das ist so gruselig.
Ja, haben wir aktuell aber auch 1-2 andere Filme, wo es dann immer wieder heißt, so ja, ist vielleicht für das Alter nicht ganz so geeignet.
Was denn? Holy Spider oder so?
Ja, der läuft ja leider bei uns nicht. Aber ich glaube, das ist auch allgemein nicht für dieses Alter.
Nee, was denn so? Avatar?
Nee, Kinderfilme.
Ja, was denn? Was läuft denn da?
Ja, Horror, aber heute, nee, die Mucklas. Sag dir nichts. Ja, nee, genau.
Ja, Räuber Hotzenplotz kenne ich, aber.
Ich weiß es auch nicht, ne? Aber das ist wohl ein Film ab 6 oder so oder ab 0.
Ist das nicht so ein Harry Potter Spin-off? Heißen nicht die Menschen in Harry Potter so?
Du stellst mir Fragen, keine Ahnung. Das war das mit den drei Türmen, ne?
Ja, richtig.
Nee, die zwei Türme meine ich natürlich. Sorry.
Ja.
Ja, nee, das war jetzt die Stoßrichtung.
Ja, wolltest sagen, ob der Film eine absolute Empfehlung ist oder nicht?
Nein, ich kann das halt auf jeden Fall großen Fans irgendwo doch in Anführungsstrichen empfehlen. Ich kann es vor allem halt Kids ab 10, sage ich jetzt mal, empfehlen, da reinzugehen. Und ansonsten, ne, wer Krimis mag in gewisser Art und Weise und so ein bisschen in seine Kindheit versetzt werden möchte, der tut hiermit auch nichts Falsches. Ne? Und wer grundsätzlich Kinder hat, der sollte mit denen auf jeden Fall da reingehen, weil das natürlich ein schöner Zugang ist zu dieser Drei-Fragezeichen-Welt und danach dann halt auch mal wirklich so die Klassiker von vor 40 Jahren halt zeigen.
Was müsste denn passieren, dass so ein Oldschool-Fan wie du, dass der so einen Film gut findet? Also das wären trotzdem immer noch Kinder, aber würden die dann so ein bisschen erwachsenere Inhalte bedienen oder einfach, würdest du dir wünschen, dass die mal so einen Fall, den es schon gibt, verfilmen? Also der Super Papagei oder sowas?
Ja, das wäre es tatsächlich, wenn sie einer meiner Lieblingsfolgen, zum Beispiel die Gefährliche Erbschaft, wenn sie die verfilmen würden und dann noch so ein bisschen abändern, weil ich meine, das haben sie ja früher gemacht, das verfluchte Schloss und so, aber das war dann halt nicht mehr wiederzuerkennen, was sie da gemacht haben. Ich würde halt gerne die Geschichte, die erzählt wird und mit den ganzen Details der Hörspiele, das würde ich halt gerne wiedererkennen.
Eine komplett wahnwitzige Idee wäre einfach, wenn man quasi wie so ein Theaterstück das einfach aufführen würde, dann würde man den Originalton drüber laufen lassen und die Leute, die machen dann so quasi Playback dazu und dann würden die das vermischen mit anderen, mit verschiedenen Folgen und machen so was Eigenes draus.
Boah, crazy.
So einen großen Fall, wäre krass, ne?
Crazy, das ist ja mindblown. Hier.
Das ist eigentlich die Idee, ne? Müssen wir mal direkt zur Hülle der Löwen mal gucken, ob die sowas finanzieren.
Du warst damals dabei, ne?
Ich war einmal mit, ja.
Einmal, ja, okay.
War großartig, war super.
Ja, das haben sie ja leider eingestellt, das Voll-Playback-Theater. Das war wirklich große Kunst. Da wünsche ich mir tatsächlich ein Revival.
Die machen das nicht mehr?
Nee, die machen das schon lange nicht mehr.
Oh, schade.
Ja. Nee, weil da hat es ja so viele popkulturelle Einflüsse, das war ja großartig. Also.
Ja, die hatten dann zwischendurch, ich weiß noch, das war mega witzig, als auf einmal dann TKKG reinkam oder so. Fünf Freunde und die haben das sehr lustig gemacht. Stimmt, Pulp Fiction war auch drin.
Alles Mögliche, ja, das war richtig geil. Ja, vielleicht können wir ja mal so eine Petition starten, dass sie das wieder zurückholen.
Ja, das machen wir. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sprechen wir jetzt mal über den nächsten Kinderfilm, den wir mitgebracht haben. Der Film ist aktuell aus dem Programm von Tiberius. Die haben ein paar Screener verschickt. Mhm. Konnte man sich was daraus aussuchen. Und aus irgendeinem Grund habe ich gesagt, komm, Take Back the Night.
Das hast du gesagt.
Ja. Regie und Hauptrolle von Emma Fitzpatrick.
Ist erstmal unbekannt, ne?
Ja. Der Grund war die Mini-Synopsis, die hier in der Presse-E-Mail drin war. Und die lautet wie folgt. Take Back the Night. Krasser Monster-Horror mit feministischer Massage, Message. Internationaler Festival-Hit und Preisträger von 9000 Awards, von 9 Awards und 12 Nominierungen. Besetzt mit Emma Fitzpatrick aus The Collector 2 und 3, In Time und Social Network. Also ja, ich habe jetzt ein bisschen, ne, ich wollte mich jetzt nicht lustig drüber machen, aber ich fand diese Mini-Synopsis halt sehr ansprechend.
Ja.
Und zwar den ersten Satz. Krasser Monster-Horror mit feministischer Message.
Ja.
Das fand ich gut. Festival-Hit, gut, das sind immer viele Filme. Awards und Nominierungen interessieren mich nicht. Emma Fitzpatrick, The Collection, ist der Teil 2 von The Collector.
Ja.
Den habe ich noch gesehen. Da kenne ich die auch. In Time habe ich nicht geguckt. Und The Collector 3 wusste ich gar nicht, dass das schon längst draußen ist.
Ach klar, ich auch nicht.
Ja, sollte man wohl mal gucken. Oder der kommt irgendwann, keine Ahnung. Und jetzt ist das so, dass das im Prinzip, also ich sag's nochmal, krasser Monsterhorror mit feministischer Message. Der Film ist ein Rape-Drama mit fantastischen Elementen. Also jetzt nicht fantastisch als Bewertung, sondern schon mit Horrorelementen drin.
Ja, aber mit La Lloronas Fluch-Methoden.
Ja, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt.
Ja.
Es fängt so an, dass halt eine junge Frau, gespielt eben von Emma Fitzpatrick, auf eine Party geht. Drogen, Saufen, Party, Bumsen im Badezimmer mit einem verheirateten Mann. Also sie wird uns direkt sehr sympathisch gemacht am Anfang.
Ja, sie wusste es nicht, ne, zu ihrer Verteidigung.
Stimmt, ja. Ist ja auch okay, man muss sie ja nicht mögen, um die Tortur, die sie durchmacht, mitzufühlen. Ja. Denn es ist dann so, dass sie auf dem Nachhauseweg, glaube ich, das ist ein Punkt, den habe ich nicht ganz verstanden, sie durfte da irgendwo nicht durch, weil ein Typ da gesagt hat, hier, ich mache das Schloss hier zu. Warum auch immer. Da ist irgendwie so ein Tor mit Maschendrahtzaun, da kommst du da nicht durch, weil der Typ sagt, nee, jetzt darf hier keiner mehr durch.
In der No-Go-Area gefährlich.
Ja?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht.
Scheint so, weil dann kommt eine dunkle Gestalt auf sie zu und rapet sie quasi.
Ja, schon, weil ich meine, sie sieht ja gar nichts. Wir sehen ja den Schatten und dann ist sie im Krankenhaus, ne?
Ja, sie geht dann ins Krankenhaus und berichtet, ja, und dann auch zur Polizei und so.
Ja.
Sie möchte diese Geschichte erzählen. Sie nutzt dann halt Social Media. Also sie ist schon auf Social Media bekannt, weil sie Künstlerin ist.
Influencerin.
Ja. Und nutzt dann dieses Medium, um über den Fall zu sprechen.
Hm.
Und also die Aussage des Films ist halt, nein heißt nein.
Hm.
Also was für vernünftige Menschen natürlich vollkommen klar ist. Aber das ist halt hier, was sie mit feministischer Message meinen, ist eben, Victim Shaming ist hier ein ganz großes Thema.
Ja.
Denn sie bekommt, also weil sie geht dann auch in eine Talkshow und so, das findet dann die Polizistin auch nicht gut. Die Polizistin glaubt ihr auch erstmal nicht so. Das fand ich interessant, dass es überhaupt eine Polizistin ist.
Mhm.
Das sage ich auch gleich bei einem anderen Film, über den ich spreche. Das ist nämlich interessant. Da ist nämlich die Geschlechterwahl ist ganz gut, dass also häufig sie mit Frauen zu tun hat, die ihr dann entweder nicht glauben oder halt sagen, von wegen so, ja, ne, so, es sind, ne, wir brauchen schon knallharte Beweise, weil es ja halt so viele Menschen gibt. Es ist ja ein ganzer Apparat dahinter mit Sachen untersuchen und so weiter und so fort und Verfolgung und dieses ganze Ding. Und dann wird sie in Social Media auch noch irgendwie teilweise als Attention Whore bezeichnet. Und dieses eben im Victim Shaming ist dann ein großes Thema. Aber dieses Monster kommt halt immer wieder, lauert ihr auf und will halt an sie ran. Das ist halt der Film. Und das ist halt dieses Horrorelement, ist eben diese schwarze Gestalt.
Genau.
Mit langen Fingern und Fingernägeln und dass ihr immer an die Wäsche möchte.
Mhm.
Und sie, ja, ist halt da auf der Flucht von, es macht sie komplett fertig, so dass sie schon über Suizid nachdenkt und so weiter. Und ja, das ist der Film. Etwas anderes, als ich mir vorgestellt habe.
Ich habe mir gar nichts darunter vorgestellt, weil ich nicht wusste, was ich erwarte.
Ich habe erwartet, krasser Monsterhorror mit feministischer Message.
Ja, ich meine, feministische Message hast du ja schon in gewisser Form gekriegt. Monsterhorror ist halt 0,0. Ist halt Quatsch.
Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen.
Ja, ich meine, du kannst von mir so ein bisschen sagen, also besonders, ne, diese Autoszene, wo dieser Schatten ankommt, so, das kann man so ein bisschen Richtung Terror packen, aber
auf jeden Fall.
Aber das war's dann auch schon. Das Hauptding ist halt wirklich Drama und nicht Horror. Weil letztlich ist es ja dann eigentlich die Sache so von wegen, also das versucht der Film ja irgendwo zu verkaufen, ne? Ist es ein Hirngespinst? Also existiert dieses Monster nur im Kopf? Ist das real oder ist das eine Metapher?
Ja, also ich habe das so verstanden, dass es natürlich die Manifestation ihrer Ängste ist.
Ja.
Ne, oder wie du sagst, Metapher. Dafür interagiert es dann aber später auch zu krass mit anderen Leuten.
Ja, genau.
Das ist immer mein Problem. Also ein Film wie The Babadook hat das ganz gut gemacht.
Ja.
Bin ich aber auch beim ersten Mal gucken so ein paar Mal drüber gestolpert, dass ich gedacht habe, so, ja, gut. Dass man jetzt mal zeigen muss, wie sie jetzt runtergeht und das in Anführungsstrichen das Monster füttert oder so, ne? Ja, das finde ich manchmal bei Filmen dann so ein bisschen schwierig, wenn man eigentlich davon ausgeht, es ist eine Form der Angst und dann ist es aber doch irgendwie ein Monster. Also, dass man sich da nicht so genau entscheidet. beim Drama-Aspekt, ich finde, sie macht es eigentlich ganz gut,
ja.
Die Hauptdarstellerin und die Regisseurin in Personalunion. Aber die deutsche Synchro ist kein Vorteil für diesen Film.
Ja, vor allem, die sprechen ihren Namen auch mal falsch aus. Jane Das, Das?
Jane Doe Das.
Ja, so heißt sie ja.
So ist ihr Instagram-Name, ja.
Ja, ja, aber die sprechen das regelmäßig falsch aus.
Okay. Schöne Grüße an Tiberius, ne? Vielleicht mal auch, wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht auch Original-Screener mitschicken. Ja, also jetzt nicht nur extra für mich, aber vielleicht so, dass man wählen kann zwischen deutscher Synchro und Originalversion, fände ich, glaube ich, ganz cool. Weil ich fand das sehr hinderlich, so also wenn sie da mit ihrer Freundin spricht und das klingt halt immer total aufgesetzt und irgendwie losgelöst vom Film.
Ist halt keine große Produktion, da kommen halt hier Synchronsprecher zu.
Natürlich, man hat jetzt nicht die Kohle für richtig gute Synchronsprecher und da wirkt es halt noch extremer weg. Vom Bild. Das ist, ich meine, es klingt ja eh schon immer komisch, ne, wenn du da so eine Atmosphäre haben sollst und dann hört sich das an, als wenn Leute in einem Tonstudio sprechen. Das ist sehr irritierend, finde ich. Hm. Die Sache ist, dass halt, gut, die Autoszene und so, ich finde gar nicht mal schlimm, dass diese Sachen passieren. Das ist eher das Wie.
Ja.
Ich finde es, ich finde den nicht so gut inszeniert und ich fand den auch leider gar nicht gut, den Film.
Ja.
Das Finale fand ich dann auch verwirrend, weil ich dann eben nicht wusste, achso, ja, okay, ist jetzt doch irgendwie, was steckt jetzt genau dahinter? Hä? So. Und das Ende, also die letzte Szene, das habe ich dann auch überhaupt nicht irgendwie einordnen können. Also die Entscheidung, die die beiden dann treffen und dann ist alles gut oder so, ich verstehe es nicht ganz.
Ja, es ist aber auch, die haben ja dann so eine Art Hashtag, den sie hier bringen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Monsters are real.
Ja, ja.
Finde ich irgendwie albern und irgendwie kontraproduktiv.
Findest du? Also die Aussage finde ich ja in Ordnung. Also dass das Monster nichts Unübersinnliches sein müssen, sondern dass es die im wahren Leben ja gibt. Und so.
Ja. Okay, aber der Film hat einige Probleme, vor allem tatsächlich den Lügendetektor. Ich weiß nicht, sie macht einmal oder mehrfach einen Lügendetektor-Test?
Ja, auf jeden Fall macht sie einmal den Test, ja.
Und ich meine, ich bin da jetzt nicht komplett involviert, aber der ist doch eigentlich relativ zuverlässig, so ein Teil, oder?
Kann man auch...
Ja,
man kann den überlisten. Ja,
ja, ja, klar, aber gut, das wäre ja letztlich nicht ansatzweise ihre Intention gewesen.
Richtig.
Ne, also das war ja genau konträr von dem, was hätte passieren müssen.
Ja.
Ist das hier abgelaufen? Das fand ich irgendwie albern. Ich finde insgesamt so das Thema, das er bedient, finde ich cool.
Inhaltlich ist der vollkommen in Ordnung.
Ja, und der sagt ja auch was wirklich Wichtiges. Interessant, dass er da dann halt sehr viel aus der weiblichen Perspektive erzählt. Ja. Nicht nur die Opfer, sondern auch in Anführungsstrichen die Täterrolle, halt die halt das bezweifeln, immer wieder wenig Glauben schenken.
Ja, oder so, dass auch das auf das Opfer draufhauen und sagen,
genau,
von wegen sie,
genau,
die tut sich nur wichtig, will sich nur in den Mittelpunkt stellen und sowas.
Ja, aber mir gefällt halt auch das Inszenatorische gar nicht. Das sieht nicht schön aus. Da hat man wahrscheinlich dann auch einfach nicht das Budget gehabt, um das irgendwie cool darzustellen. Ich finde das auch nicht geil. Besonders dieses Viech, dieser Schatten, der dann, ich habe ab und zu mal ein bisschen drauf geachtet, der kommt dann auch häufig mit einem Geräusch eines, also vergleicht zumindest vom Klang her mit einem wilden Hund. Das war ganz merkwürdig und es sah halt auch teilweise echt scheiße aus.
Ja, inhaltlich ist der schon stark, aber optisch nicht gut, synchron so weiter, ja, maximal Mittelmaß. Das Beste, was ich über den Film sagen kann.
Würde ich drunter gehen, tatsächlich. Also ich habe daran keinen großen Gefallen gefunden.
Nee, ich auch nicht. Deswegen sage ich maximal Mittelmaß, weil der Inhalt gut ist.
Ja.
So fair wollte ich sein.
Ja, sie war halt ganz cool, aber das war es dann auch schon irgendwo.
Ja, und deswegen war es ihr anscheinend auch ein Anliegen, den Film zu machen. Ist aber auch in dem Bereich nichts, was man nicht schon ähnlich gesehen hat.
Ja.
Und wenn wir schon dabei sind, der Alessandro von Cinema Volante, schöne Grüße und vielen Dank, hat mir etwas zum Geburtstag geschenkt.
Aha.
Und zwar den Film The Entity.
Oh, hat er schlechten Geschmack bewiesen?
Aus unserem gemeinsamen Geburtsjahr, also deinem und meinem, 1982.
Ach so.
Ein Film, den ich noch nicht kannte. Du kanntest den schon, du magst ihn nicht. Spoiler an der Stelle.
Ich bin kein großer Fan, da hast du recht.
Okay. Ich habe mir den jetzt angeguckt, nicht wissend, dass der perfekt zu dem Take of the Night passt. Es geht in The Entity, der 9 Millionen US-Dollar gekostet hat, somit natürlich wesentlich mehr als der Take Back the Night, aber eben für damalige Verhältnisse okay, von Regisseur Sidney J. Fury, also ist ein Kanadier, deswegen denke ich mal, der Name wird Fury ausgesprochen.
Eine Furie?
Ja.
Ah.
Der schickt ja die Carla Moran ins Rennen, gespielt von Barbara Hershey, die von einer Entität, von der titelgebenden Entität, und zwar direkt in der ersten Szene,
vergewaltigt wird,
überrascht wird und da gibt es direkt Rape. Es ist ein Geist vermeintlich, also irgendein ein Wesen, eine Entität in dem Sinne, die Carla einfach raped, direkt in der Öffnungsszene. Die ist halt eine alleinerziehende Mutter.
Heißt sie vielleicht Sam? Ihr Nachricht von Sam?
Ja, Ghost, Nachricht von Sam. Ja, genau. Da hätte sich ja gefreut, die Demi Moore. Wenn der Patrick Swayze da mal... Ja, gut. Die hatten ja ihr Tonspiel da.
Lange ist ja, keine Ahnung.
Die Szene mit dem Ton kennst du ja wohl, wenn der töpfert, also meine ich.
Ach, ja, stimmt. Ja,
der töpfert. Ja. Auf jeden Fall. Der Sohn kommt rein, gerannt, die beiden Töchter, der Sohn ist schon was älter und so, und sie ist alleinerziehend. Und jetzt hat sie natürlich, ja, und unter der Vergewaltigung natürlich zu leiden und kommt dann zu einem Psychotherapeuten, Psychologen, wie auch immer, gespielt von Ron Silver, der hier seine beste Al Pacino-Imitation darbietet. Also im Original zumindest. Die Stimme klingt sehr, sehr ähnlich der von Al Pacino. Also ich glaube, wenn der wollte, hätte ihn auf jeden Fall gut nachmachen können.
Er sieht ihm ja auch ein bisschen ähnlich.
Ja, in dem Film, also so Serpico Pacino, ja, ne? Ja. So ein bisschen in die Richtung. Ja, ja, und er glaubt ihr auch nicht so recht. Mhm. Und jetzt haben wir hier halt einen Mann sitzen, der dann einfach einer Frau mal nicht glaubt in den 80ern, also Standard quasi. Und in Take Back the Night fand ich das besser gelöst, dass es dann zumindest auch eine Frau ist und so. Und dass jetzt nicht auch einfach nur darum geht, von wegen, ja, Männer sind ja scheiße und so. Mhm. Und der Ron Silver, der glaubt nicht. Und der ist nämlich der Meinung, dass es genau wie das, was wir bei Take Back the Night gedacht haben, dass es halt so von, dass es Ängste sind, die sich manifestieren bei ihr und so weiter. Und dass das mit Traumata aus der Jugend, aus der Kindheit und so weiter zu tun hat. Und dass sie natürlich überfordert ist als alleinerziehende Mutter, bla bla bla. Aber das ist genau wie bei Take Back the Night, passiert das halt häufiger. Mhm. Diese Entität kommt halt häufiger mal vorbei. Und da gibt es auch einen sehr krassen Effekt, bei dem man sieht, wie dann eine unsichtbare Macht ihren Körper halt liebkost. Mhm. Die Brüste, den Bauch und so weiter. Das ist ziemlich gut gemacht. Erinnert also auch so ein bisschen an Poltergeist, ne? Dann, weil sie trifft dann auch eben so eine Gruppe von Parapsychologen, Ray Stantz, Egon Spengler und Peter Venkman. die Geisterjäger. Weil das ist ja die Frage, who you gonna call, ne? Auf jeden Fall die Parapsychologen, die trifft sie dann zufällig, glaube ich, in der Bücherei. Und die glauben ihr und die haben halt Bock, diesen Geist zu fangen. Oder diese Entität. Und die bauen eine riesen Geisterfalle. Im Prinzip. Es ist halt schon so ein bisschen, es ist ein bisschen Poltergeist, es ist ein bisschen Ghostbusters. Aber halt mit einem sehr, sehr ernsten Thema. Das es ja auch bei Ghostbusters gibt aus dem Jahr 1984. Da gibt es ja auch eine Geistin, die ja sich reinschleicht in Rays Schlafzimmer und dann seine Hose öffnet. Und dann sehen wir nicht mehr genau, was passiert, aber Ray gefällt es anscheinend. Der Carla gefällt das natürlich nicht. Sie möchte von dieser Entität befreit werden. Und das Krasse ist, es basiert auf einer wahren Begebenheit. So oder so ähnlich ist das wohl in den 70ern einer Dame ergangen. Und das konnte auch nicht aufgeklärt werden. Die ist irgendwann nach Texas umgezogen und aus damaliger Sicht quasi 80er hieß es, dass sie immer wieder mal Besuch von dieser Entität bekommt. Mhm. Kann man jetzt halten davon, was man möchte. Ne? Man kann auch sagen, wahrscheinlich hat die eben so Traumata. Ja, gut, weiß man nicht. Mhm. Ne? Aber der Schluss liegt nahe, dass es dann vielleicht doch sich einfach um Ängste und Traumata handelt. Das ist halt sehr krass, dass der Phil Snyderman, also der von Ron Silver gespielte Psychologe, der ist halt immer so krass dabei, sie zu überzeugen, dass es eben nicht der Fall ist und dass er ihr quasi nicht glaubt. Das ist irgendwann auch ein bisschen unangenehm, weil man denkt so, ey, wir sehen es doch auch. Ne? Und andere sehen es dann auch. Mhm. Nicht nur die Kinder, sondern eben auch noch irgendwie andere Menschen, die das dann halt mitbekommen und die alle total erschüttert sind von diesen Ereignissen. Und er darauf beharrt, dass es eben nicht der Fall ist. Man denkt sich immer so, boah, das ist ganz schön unverschämt jetzt von dir eigentlich, ne? Und wenn am Ende aber rauskommt, es passiert irgendwie auf einer wahren Begebenheit, dann kann man es irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen. Sie bauen halt diese große Geisterfalle, also quasi das Schlafzimmer nachgebaut, so eine Mini-Wohnung. Da verbringt der Film, der über 2 Stunden geht, auch leider zu viel Zeit mit, als alles zu erklären, was die hier gemacht haben und dass die sanitären Anlagen nicht ganz funktionieren und dass sie, wie sie kochen kann da und so. Ist doch Wumpe, ist doch einfach nur jetzt, geht doch nur darum, dass die halt dieses Haus oder diese Wohnung nachgebaut haben, damit die Entität da hinkommt und nichts merkt. Das ist natürlich auch ein bisschen, naja, muss man halt glauben, ne? Mhm. Dan Aykroyd gefällt das. Und dann haben sie da eine Apparatur gebaut, die sie auch erklären, wie sie dann diese Entität halt, ja, fangen möchten, entmaterialisieren oder so, auf jeden Fall irgendwie sichtbar machen und dann Dings. Naja, ist optisch auf jeden Fall viel besser als Take Back the Night.
Ja, definitiv.
Ja, ich muss sagen, ich kann verstehen, dass du den nicht super findest. Ich finde den jetzt auch nicht super. Es hat mich ehrlich gesagt am Anfang echt erschrocken. Der Film geht ja echt direkt los, ne? Und das ist Knall auf Fall, no pun intended, aber es geht halt an die Nieren, ne? Und dann irgendwie so 2 Rape-Filme in kürzester Zeit, das ist schon ein bisschen anstrengend.
Hartes Programm.
Ja, ein sehr sensibles Thema, das quasi in beide Filme irgendwie ernst angehen, aber irgendwie war das in den 80ern ein bisschen anders. Hm. Also überhaupt von der ganzen Inszenierung und von der Art und Weise und so fort. Aber ich sehe da schon ein paar Stärken in dem Film.
Die Schauspieler, die wie heißt der, Hershey?
Barbara Hershey macht super.
Auf jeden Fall.
Total. Das war auch bei Take Back the Night ja auch nicht das Problem.
Ja.
Es ist halt dann irgendwann, also irgendwie geht der Film ja auch zu lange. Also der bearbeitet da, ich weiß, jedes Wort, was man jetzt sagt, ist irgendwie doof. Ne? Reitet das Thema zu Tode, bearbeitet das Thema nicht gut. Ja, kann man mir jetzt alles irgendwie zweideutig auslegen. Es ist in dem Kontext ausnahmsweise mal nicht so gemeint.
Und, ich dachte gerade in dem.
Ja. Nein, der ist schon gut für das, was er ist. Also wie gesagt, so ein bisschen eine Mischung aus Poltergeist und Ghostbusters, aber ohne die Qualität eines jeweiligen davon zu erreichen in irgendeiner Form.
Und ohne den Witz.
Ja, natürlich, natürlich. Dennoch, grazie Alessandro. War schön, ihn mal gesehen zu haben. Ne? Lücke geschlossen. Mhm. Ich kannte ihn noch nicht. Und ja, das war The Entity. Das ist The Entity. Könnt ihr mal uns mitteilen, ob ihr den kennt und wie ihr den findet, weil, also es kann auch sein, dass das so ein Film ist, wenn man den damals gesehen hat, dass der da einen anderen Eindruck hinterlässt, als wenn man den irgendwie aus heutiger Sicht guckt. Vor allem, wenn man einen ähnlichen Film kurz zuvor erst gesehen hat. Also mit ähnlicher Thematik, und das ist ja auch, und es kommt immer wieder, das Viech und so weiter. Naja.
Ja, ist bei mir jetzt auch schon 1-2 Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber ja, ist auf jeden Fall ironisch, dass du das quasi direkt hintereinander sehen durftest.
Es war nicht mal geplant, aber es hat sich für einen Podcast jetzt wirklich perfekt angeboten. Mhm. Es ist halt manchmal der Preis, den man zahlen muss. Ne?
Ja, genau. Das ist auch ein Preis, den man in Texas zahlen muss, um noch ein weiteres billiges Texas Chainsaw Massacre Remake zu kriegen.
Was? Also ich lese mal die Mini-Synopsis von Tiberius Film vor, die uns den Trailer, den Trailer auch, aber den Pressescreener zur Verfügung gestellt haben. Der Grund, warum es mich interessiert hat, inszeniert von Ryuhei Kitamura.
Jo.
Wir erinnern uns, Godzilla Final Wars, was hat man, No One Lives, Versus vor allem.
Richtig.
Solche Filme. Aber natürlich auch so ein paar Sachen, ne, Midnight Meat Train, eher so geht so, ne? Oder halt Downrange, auch eher so Mittelteil von Dr. Zhivago, wie der Kai Pino gerne sagt. Und deswegen ja, habe ich gedacht, ja komm, ne, der hat schon lange nichts Gutes mehr gemacht, vielleicht kann er uns ja überzeugen. Also inszeniert von Ryuhei Kitamura, dem Regisseur von Midnight Meat Train, No One Lives, Downrange, bla bla. Stark ja. Besetzt mit Emil Hirsch aus Once ja. Upon a Time in Hollywood und Speed Racer, da muss ich sagen, also Emil Hirsch, geiler Schauspieler, aber das war ein, okay, Once Upon a Time in Hollywood, da hat er jetzt eine kleine Nebenrolle, ne? Aber es ist ein cooler Film, es ist ein cooler Schauspieler und Speed Racer. Wer assoziiert denn Emil Hirsch mit Speed Racer?
Niemand, außer dir wahrscheinlich.
Into the Wild oder so, hätte ich auf jeden Fall
ja,
verstanden.
Ja, definitiv, der größte mit ihm.
Aber doch nicht Speed Racer. Und dann so Stephen Dorff aus der Kultserie True Detective und Blade. Ja gut, wird man in erster Linie aus Blade kennen, aber ja.
Ja.
Gut, habe ich gedacht, okay, stark besetzt. Mhm. Kitamura, okay, mal gucken, was abgeht. Und was abgeht, ist das, was du gerade schon gesagt hast. Es ist eine Mischung aus Texas Chainsaw Massacre und Saw.
Ja.
Und weil man Stephen Lang nicht bekommen hat, hat man Vernon Wells aktiviert. Es ist quasi, als hätte man Stephen Lang auf Wish bestellt. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Vernon Wells ist, das war unter anderem der Bennett aus Commando, aka Phantomkommando. Also der Gegenspieler von Arnie aus Phantomkommando. Ja, das ist ein Film in erster Linie, den man sein überschaubares Budget auch ansieht.
Ja.
Dann geht es darum, dass ein junges Mädchen geht zum schmierigen Typen, kann die Schulden nicht zahlen, er schlägt ihr ja, natürlich so das unmoralische Angebot vor. In dem Moment wird sein, was ist das, so ein Kiosk? Liquor Store oder so, ne?
Ja, eine Pfandler ist es sogar.
Ach, okay, krass. Sein Laden auf jeden Fall. Wird überfallen von drei Vollidioten. Angeführt von Stephen Dorff und den beiden dummen Brüdern Beavis und Butthead, gespielt von Emil Hirsch und noch einem anderen Typen.
Tanner Zaccarino.
Genau, super Typ. Und naja, dann finden sie natürlich das Mädchen da, die sich vorher versteckt und nehmen die mit als Geisel oder was auch immer, aber Stephen Dorff, der darf halt nicht so als der ganz Böse dastehen, sonst fiebern wir später nicht mit ihm mit. Deswegen ist er so ein bisschen, ja komm, wir lassen dich dann auch frei und so, komm, ist alles gut, ne, müssen wir hier Dings. Und die anderen beiden sind einfach nur dumm und böse.
Ja.
Warum wir mit Stephen Dorff mitfiebern müssen, ist folgendes. Ich möchte nicht zu sehr spoilern. Wer diesen grandiosen Film sehen möchte noch, der, weiß ich, skippt vielleicht oder so. Aber ich kann schon mal sagen, diesen Turn in Anführungsstrichen, ich mache gerade hier, ich bewege Zeigefinger und Mittelfinger von beiden Händen gerade von oben nach unten und mache Airquotes, wie man auf Französisch sagt. Dieser Turn, den riechst du schon 5000 Meter gegen den Wind, weil es zig Filme gibt, die das schon tausendmal gebracht haben.
Ja.
Denn da, wo sie Unterschlupf finden wollen, da sind Leute, die sind noch viel bekloppter und verrückter und perverser als die. Dann kommt es eben zu der Mische aus Saw, Texas Chainsaw Massacre, ein bisschen Hostel, es ist Don't Breathe ein bisschen dabei.
Mhm.
Ja, und ganz am Ende haben wir eine Szene aus Hellraiser, die Jesus Wept-Szene.
Jesus Wept.
Ja. Und das ist der Film. Das ist im Prinzip der ganze Film.
Sind wir sehr begeistert.
Nee, natürlich, also hat man schon gehört, begeistert bin ich nicht. Du auch nicht?
Nee, die Sache ist ja auch, wir haben ja auch den in der deutschen Synchro gekriegt.
Ja.
Das war auch hier leider nicht so geil. Also ja. Da fand ich tatsächlich die Synchro noch einen Ticken schlechter als bei Take Back the Night. Da haben sie wirklich keinen der Figuren irgendwie geil getroffen. Aber ansonsten, es ist so viel so vorhersehbar und so unglaubwürdig teilweise, dass mich das noch nicht mal groß gestört hat. Also damit konnte ich leben. Ich konnte damit leben, dass sie versucht haben, uns hier an der Nase herumzuführen. Ich kann damit leben, dass das letztlich dann am Schluss wirklich, für mich ist das wirklich nur, weil ich meine, du hast da ein Leatherface mehr oder weniger rumlaufen.
Weibliche Leatherface, ja.
Genau. Da hast du auch einen Payoff dann, beziehungsweise du hast am Schluss ein paar gore Szenen und das sah cool aus. Das war dann das erste Mal auch so, wo ich sagen konnte, so ja, endlich kriegst du mal was zu sehen, weil ansonsten die Figuren, die fand ich grausig. Ich fand die dumm und ich finde das so langweilig, wie das erzählt wurde. Was da überhaupt erzählt wird, das siehst du in jedem dieser Möchtegern-Roadtrip-Wüsten-Terrorfilme. Es ist einfach ausgelutscht.
Ja, also ich habe auch gedacht, so Kitamura wollte jetzt so seinen From Dusk Till Dawn drehen, ne? Weil das ist ja wirklich erstmal so, die sind auf der Flucht mit Geisel und dann dreht es sich auf einmal um und dann sind sie halt irgendwie in Gefahr und dann splattert der Film auf einmal auch, also sehr krass.
Ja.
Das ist das Einzige, worauf ich auch dann gehofft habe, weil ich gedacht, ey, ist ein Kitamura-Film, ey, vielleicht gibt es da mal wieder so ein paar ordentlich deftige Gore-Szenen, die gibt's.
Ja.
Wir haben die Uncut-Fassung auch sehen dürfen. Ich bin mal gespannt, ob der Film ungeschnitten wirklich in Deutschland überall so rauskommt.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube auch nicht, weil da sind schon ein paar deftige Szenen dabei.
Mhm.
Und die fand ich dann auch wieder cool. Und deswegen muss ich auch sagen, also der Film hat mich jetzt auch nicht derbe gelangweilt. Der ist nicht innovativ, er ist wirklich nicht gut, er klaut auch von allen Sachen.
Ja.
Alle Filme, die wir schon kennen, die Geschichte und so weiter und so fort. Dann habe ich aber überlegt, stell dir mal vor, wenn das jetzt beim Fantasy Filmfest so ein Film um 22 Uhr wäre.
War es, glaube ich, auch.
Echt?
Der lief beim Fantasy Filmfest.
Ach Quatsch, das wusste ich gar nicht.
Also das habe ich zumindest auf deren Seite gefunden.
Ah, guck mal, das wusste ich überhaupt nicht.
Dann haben wir den wahrscheinlich einfach verpasst.
Das kann auf jeden Fall sein, weil also es ist so, weil ich habe den jetzt erst gesehen.
Ja, oder das ist tatsächlich für das große Fantasy Filmfest dieses Jahr.
Na, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Also ich sag mal so für nachts im Kino als Midnight-Movie mit ein bisschen Popcorn, Getränke, ein paar Kumpels, okay, es ist in Ordnung. Also im Rahmen eines Festivals wird er mir auch jetzt gar nicht so übel aufstoßen. Aber so kein besonderer Reiz. Es ist kein Film, den guckst du nicht nochmal.
Ja, das ist richtig.
Kein Rewatch-Potenzial und es ist auch ein bisschen unverschämt, was sie da versuchen für den Inhalt mitzugeben. Also diese Möchtegern-Motivation von Vernon Wells da. Oder irgendwas mit Organtransplantation und so ein Zeug. Und ich auch denke, ach komm, versucht es doch gar nicht erst. Wieso müsst ihr versuchen, jetzt irgendeine blöde Motivation da herbeizudichten? Das ist ja das starke, finde ich jetzt zum Beispiel bei The Entity oder auch bei Take Back the Night, es gibt keine Motivation, außer einfach das pure Böse. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie auch die Entität da irgendetwas im Schilde führt oder so. Es gibt auch keine Erklärung, warum sich die Entität ausgerechnet die Carla aussucht. Ist auch egal, aber bei The Price We Pay, also muss man sich da auf jeden Fall so eine bescheuerte Begründung anhören. Ich denke so, komm, erzählt mir doch einfach so einen Quatsch jetzt nicht. Versucht doch das nicht mit Inhalt aufzufüllen. Zeig mir doch mal so einen zerplatzenden Kopf.
Ja, haben halt irgendwo versucht, irgendwie Figureninteresse zu erzeugen durch Hintergrundgeschichten. Aber ich konnte mich da auch niemals irgendwie für eine Seite begeistern. Also ich habe mit keiner der Seiten in irgendeiner Weise sympathisiert oder mitgefiebert.
Nee, und dann am Ende auch nicht großartig mit dem Film. Aber wie gesagt, unter anderen Umständen ist der bestimmt okay.
Ja. Also das fand ich dann wirklich dann auch
sehr sehenswert, wenn wir den Tod von einer Figur sehen. Mit dem Maschendrahtzaun, nicht Maschendrahtzaun, Stacheldraht. Ja. Das sah dann schon ganz okay aus. Da habe ich dann auf jeden Fall Spaß dran gehabt.
Genau, ich sage ja, in den besten Szenen ist er ganz unterhaltsam.
Ja, genau.
Deswegen, geht klar, wir müssen uns davon verabschieden, dass da so Sachen oder so virtuose Sachen rauskommen wie Versus oder sowas.
Ja,
der natürlich leider auch viele Sachen geklaut hat, aber da hatte wenigstens so einen Genre-Mix präsentiert und die Kamera da durch den Wald geschmissen und so Sam Raimi nachgemacht und so. Aber hier ist es dann doch, es ist halt mehr Downrange als Godzilla Final Wars, ne?
Ja, an den habe ich mich ja noch gar nicht rangetraut, ne? Weil du da jedes Mal, wenn dieses Wort fällt, du ja schon fast in Rage dich redest.
Ja, weil man um diese bescheuerte Prämisse kaufen muss.
Ja.
Es ist halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, weil diese Sniper, die irgendwo sitzen und mit einem alten Gewehr alles direkt aus 100.000 Meter Entfernung wegschießen können. Also die können ja wirklich den Dreck und den Fingernägeln wegschießen. Das ist dann zu unglaubwürdig, ist mir zu ausgereizt.
Das. Aber Jason Bourne konnte das, ne? Also es gibt solche Leute.
Ja. Ist ja auch Matt Damon.
Ja.
Komm, ich spreche noch ganz kurz über She-Beast.
Nicht She-Hulk?
Nicht She-Hulk, She-Beast. Aus dem Jahr 1966 habe ich mir angeguckt. Von Regisseur Michael Reeves. Sagt dir der Name Michael Reeves etwas?
Keanu Reeves, Michael Reeves.
Ja, aus der Oper von Keanu Reeves. Nee, dafür ist er viel zu früh gestorben. Das ist der Regisseur von Witchfinder General, a.k.a. Ja. Der Hexenjäger.
Der hat ein bisschen was mit Peter Cushing und so gemacht, ne? Auch.
Genau, aber in diesem Film, das war der Grund, warum ich ihn geguckt habe, also war natürlich Matt Reeves, aber eben Barbara Steele. Die britische.
Ich habe Dracula gesehen damals.
Genau. Die hat lange auf ihn gewartet. Die hat lange auf die Stunde, wenn Dracula kommt, gewartet. Genau wie wir alle. Stunde. Auf jeden Fall die britische Scream Queen Barbara Steele, die wir alle lieben. Und den Film kannte ich noch nicht. Dann habe ich gedacht, ja komm, zieh ich mir mal rein. Ist das Regiedebüt von Matt Reeves?
Okay.
Nicht Matt Reeves. Matt Reeves Michael. Ist der Regisseur von The Batman.
Ja.
Michael Reeves, der ja kurz nach Witchfinder General, nach der Premiere leider verstorben ist. Und hier ist das jetzt so, dass ein Pärchen, der Philipp und die Veronica, also Ian Ogilvy und Barbara Steele, die kommen nach Rumänien.
Ah, schon wieder.
Rat mal wohin, nach Rumänien. Nach Transsilvanien natürlich. Also es gibt deutliche Parallelen zu die drei Fragezeichen. Ich hatte vorhin schon ein bisschen die Hoffnung, dass die drei Fragezeichen ein Remake ist von She-Beast. Leider anscheinend nicht. Es ist dann doch hier der adultere Film, auch wenn der ziemlich lustig geraten ist. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja.
Es ist so, dass die auf jeden Fall da in Rumänien unterwegs sind, finden da so eine Unterkunft beim Ladislav. Und der Ladislav, weißt du, wer den spielt?
Mel Wells.
Das hast du jetzt gut bei Google gelesen. Und weißt du, was Mel Wells? Der Name kommt dir bekannt vor.
Ja, den kenne ich hier von dem besten Regisseur aller Zeiten, oder?
Es ist so, dass der Regie geführt hat bei Lady Frankenstein.
Ah, nee, dann.
Im Jahr 1971, den ich auch schon mal besprochen habe hier. Also, da sind die Wege ganz kurz. Ne? Also, viele bekannte Gesichter und vor und hinter der Kamera. Und auf jeden Fall ist es dann so, dass die da Unterschlupf finden. Doch der Mel Wells, der Ladislav, der wird auch ein bisschen aufdringlich und so. Ne? Und der Philipp vermöbelt den halt direkt. Und das Geile ist, dass der Film, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der halt echt witzig ist.
Mhm.
Also die Dialoge sind wirklich so schnippig, die liefern sich da schon Wortduelle und das krasse ist ja, Imperialistenschweine, ne, aus England kommen ja dann da in die Sowjetunion und dann geht es natürlich auch, ne, die Kommunisten gegen die Kapitalisten und so weiter. Da haben sie dann schöne zeitgenössische Dinge eingefangen, die aber auch zeitlos sind, wie wir wissen. Ja, und dann ist es aber so, dass bei einem Autounfall, ich nenne sie einfach mal Barbara, ne, Veronica heißt sie, dass Barbara und Philipp da verunglücken und in einem See landen. Und der Typ, Kumpel von dem Typ, bei dem die da untergekommen sind, der rettet die, aber sagt so, ja, die Frau ist tot. Aber der Mann lebt noch. Und dann ist das aber gar nicht die Frau, es ist gar nicht Barbara Steele, sondern wie wir ja in der ersten Szene im Prolog gesehen haben, ist das eine Hexe, die damals getötet wurde. Und dann metzelt und meuchelt die Hexe los. Und das ist natürlich jetzt nicht der Megasplatter, wir reden vom Jahr 1966, aber es ist schon sehr blutig für einen Film dieser Zeit. Und dann gibt es noch so ein bisschen Slapstick, so eine Autoverfolgungsjagd, die wird dann teilweise auch schneller abgespielt, als sie ist. Es ist also wirklich eine ganz krude Mischung aus Humor und Horror, der aber auch jetzt nicht irgendwie im Dunkeln in der Nacht spielt oder so, sondern schon tagsüber eigentlich die ganze Zeit. Aber eben diese komische Hexe, die auch schon bevor sie stirbt, eigentlich sehr, sehr abgefuckt aussieht. Ja, ist ein schöner kleiner Hexen-Horror-Komödienfilm aus den 60er Jahren, empfehle ich mal an der Stelle hier.
Ja, sehr schön. Was hältst du denn davon, wenn ich auch noch eine kleine Empfehlung raushaue?
Ja, komm, ich bin ganz gespannt.
Die reicht noch weiter zurück in die Vergangenheit.
Ja.
Nämlich das Jahr 1945.
Boah, da kann ich mich erinnern.
Ich glaube nicht. Aber da kam ja so auch ein bisschen Hoffnung auf, jetzt weltpolitisch.
Ja, Krieg vorbei und so.
Genau. Robert Wiese hat hier Regie geführt in einem Film, der sich im Original The Body Snatcher nennt. Und der wurde treffenderweise im Deutschen mit Leichendieb übersetzt.
Jo.
Wir haben hier zwei ganz große Größen des Horrorfilms, nämlich Boris Karloff und Bela
Lugosi.
Ah,
ja.
Wird es Zeit wieder fürs, dass die Andrea mal wieder anstupse hier neben mir, dass sie Bela Lugosi sagt. Ja,
ja, kannst du gerne auch noch ein paar Mal machen. Bela
Lugosi.
Lugosi.
Ein Film, der bei Filmjuwelen erschienen ist. Da habe ich jetzt mittlerweile tatsächlich alle. Da kommt jetzt auch diesen Monat The Thing from Another World. Auf den freue ich mich auch. Ja, und da gibt es noch eine Gemeinsamkeit mit etwas, was wir schon mal besprochen haben. Denn du kannst dich wahrscheinlich an Burke und Hare erinnern.
Natürlich.
Haben wir ja bei True Crime gesprochen. Und das hier ist quasi eine Fortsetzung, wobei der Film früher erschienen ist, weil die zwei Herrschaften hier tatsächlich auch regelmäßig erwähnt werden und auch in gewisser Form damit halt auch mitspielen. Aber es ist letztlich vor allem der Arzt, der Dr. Knox, der hier namentlich immer wieder erwähnt wird, den wir halt aus Burke und Hare kennen.
Und aus Scrubs natürlich.
Ja, natürlich. Hier ist es aber Dr. McFarlane, der quasi das Erbe von Dr. Knox antritt. Und der ist ein älterer Dozent an der Universität und lehrt dort Medizin. So, und für seine medizinischen Studien hat er natürlich auch kein Geld. Und deshalb beschafft ihn John Gray, der hier von Boris Karloff gespielt wird, die entsprechenden Leichen, um diese dann halt nicht nur vor den Studenten zu obduzieren, sondern halt auch daran halt auch zu lernen. Der Dr. McFarlane, der hier von Henry Daniel gespielt wird, der hat einen Diener, der von
Bela Lugosi
gespielt wird, der Joseph, der dem auch eventuell auf die Schliche kommt, also dass er sich Leichen heranschaffen lässt, der das dann auch zu seinem Vorteil eventuell nutzen möchte. Aber ganz wichtig ist ein Mann an seiner Seite. Ein junger Dozent, der tatsächlich auch überlegt, das Studium aufzugeben, weil er kein Geld mehr hat. Der Dr. McFarlane nimmt ihn allerdings unter seine Fittiche, macht ihn zu seinem Assistenten, damit er sich das Studium halt finanzieren kann, weil er halt große Hoffnung in ihn setzt. Und das wird dann hier natürlich der moralische Kompass, denn der erkennt natürlich auch diese Machenschaften, sage ich jetzt mal, dass er da mit Leichen handelt und so weiter und so fort. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier tatsächlich große Burke and Hare-Vibes. Wir haben hier sehr viel Gothic-Horror-Vibes, vor allem halt durch Boris Karloff und Bela Lugosi. Und wir haben halt auch das große Thema Medizin und wie weit darf ich gehen, um medizinischen Fortschritt halt voranzutreiben.
Dr. Mengele gefällt das.
Genau. Wir haben ein paar sehr schöne Horrorszenarien, die hier visuell sehr cool umgesetzt werden. Als kleines Beispiel möchte ich hier nennen, was man heutzutage, glaube ich, ganz anders darstellen würde. Das Verschwinden von einem singenden Mädchen, das quasi im Off verschwindet und man hört, dass halt dadurch, dass ihre singende Stimme auf einmal erlöscht, dass mit ihr etwas geschieht. Und das spielt sich dann halt in unserem Kopf ab und wir malen uns das dann halt aus, diese Grausamkeiten, die wir hier tatsächlich auch nie sehen, die wir nur ahnen, die wir uns zusammensetzen müssen.
Das ist ja doof, das ist ja ein Film. Ich will ja sehen, wenn ich im Kopf zusammenmalen will, da brauche ich auch keinen Film gucken. Kann ja auch ein Buch lesen.
Ja, und auch sehr schön, weil Boris Karloff und Bela Lugosi treffen ja tatsächlich auch einmal wirklich aufeinander. Und das ist dann auch letztlich so das einzige Mal, wo wir dann auch mal etwas sehen von dem Grauen, das hier ansonsten eigentlich immer mehr im Off geschieht. Ein sehr schöner, kleiner, finsterer Film von einem Regisseur, der dann später auch noch mit ganz anderen Werken triumphieren konnte. Aber sehr interessant, und das war für mich auch wieder tatsächlich ein Beweis dafür, wie großartig Boris Karloff ist und wie leicht es ihm fällt, einem Bela Lugosi in den Schatten zu stellen. Weil im direkten Vergleich fällt es einem dann doch schon auf, dass Boris Karloff um einiges größer ist. Also jetzt nicht nur körperlich, sondern halt auch schauspielerisch als Bela Lugosi. Ne, quasi die Mumie und Frankenstein vor Dracula, zumindest was so das Schauspiel angeht.
Frankensteins Monster.
Ja, sorry, natürlich, genau. Ja, aber ansonsten halt auch ein sehr cooler Film, den ich wärmstens empfehlen kann und vor allem halt in dieser coolen Film-Juwelen-Edition, die dann halt auch ne, mit einem schönen Schuber daherkommt, mit einem Booklet und halt auch fantastisch restauriert ist.
Und auch mit dem Comic Lugosi?
Nee.
Ne? Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von Steffen, dem Trash-Taucher. Das lese ich gerade, passenderweise. Okay. Geht es um die Geschichte von Bela Lugosi, also wie er halt aus Ungarn dann in die USA gegangen ist, so sein Leben, Karriere, Weg und so weiter.
Cool.
Ja, ist ganz cool bisher. auf jeden Fall.
Ja, schön.
So, dann zum Abschluss zum Patreon-Pick kommen.
Aber selbstverständlich.
Natürlich eine rhetorische Frage. Wir befassen uns jetzt mit einem Remake eines spanischen Films. Der spanische Film ist aus dem Jahr 1997 von Regisseur, habe ich vergessen, ist auch egal. Heißt Abre los ojos, öffne die Augen. Und der Film, den sich unser Premium-Patron Marcel gewünscht hat, nennt sich Vanilla Sky.
Genau.
Ich hatte zuerst gedacht Vanilla Sex, aber nein, Vanilla Sky.
Wieso Sex?
Vanilla Sex.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Okay. Bestimmte Form?
Ja.
Okay.
Das ist so Blümchensex quasi.
Ach so, okay, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, habe ich gemerkt, dass du das nicht weißt. Beim Peter würde man da richtig hier weggerödelt.
Es muss klatschen, ja, Junge.
Klatschen muss das. Die machen so widerliche Sachen, so zwei, drei. Und Zweier finde ich auch richtig pervers.
Auf jeden Fall, das ist krank.
Auf jeden Fall. Alejandro Amenábar hat das Original 1997 inszeniert und der hat dann das Drehbuch, das Skript hat er geschrieben für den Film von Cameron Crowe. Cameron Crowe, kein unbeschriebenes Blatt, denn der hat ja auch hier Jerry Maguire zum Beispiel inszeniert und Almost Famous. Das waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr bekannte Filme von ihm. 2001 dann Vanilla Sex, Vanilla Sky mit Tom Cruise in der Hauptrolle, eine Rolle, von der er sagt, oder halt ein Film, von dem er sagt, das ist der beste Film, in dem ich mitgespielt habe.
Kann ich so nicht unterschreiben.
Nee, du findest Last Samurai besser, ne?
Zum Beispiel.
Ja, der David, nein, stimmt gar nicht. Der Tom spielt den David. Und David ist ein junger Typ, der so ein bisschen in die Jahre kommt. Der auf jeden Fall ein erstes graues Haar entdeckt. Naja, also auf jeden Fall hat der drei internationale Magazine am Start. Also er ist dann irgendwie so ein Medienmogul, könnte man sagen, also Printmedienmogul. Mhm. Und in jungen Jahren in die Fußstapfen seines Vaters getreten, da das alles übernommen, stinkreich und halt so ein Schnösel, so ein reicher Schnösel und hat Geld, Frauen, easy peasy, ist halt total locker drauf, ist ein Playboy, ist ein Kosmopolit, ist ein, ja.
Macho.
Tom Cruise eben.
Ja. Er ist halt Tom Cruise. Sich selbst, ja, richtig.
Das kann man schon so sagen.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit an seinen Auftritt in Oprah Winfrey denken müssen, weil so aufgedreht, wie der da war, spielt er hier auch auf jeden Fall die meiste Zeit.
Das ist auch fast die gleiche Zeit, das ist kurz vorher, glaube ich, ne?
Okay. Das weiß ich gar nicht mehr.
Aber der Film geht 180 Stunden oder so.
136 Minuten.
Nein, genau, stimmt. Er geht 136 Stunden. Nein, er geht ein bisschen über 2 Stunden. Und es ist mega krass, wer da alles mitspielt.
Ja.
Das muss man sich mal reinziehen. Also vor allem, da sind noch Leute in Nebenrollen drin, die noch gar nicht so groß waren. Ja. Abgesehen davon, also er hat ja so eine Fick-Beziehung mit Julie Gianni, gespielt von Cameron Diaz. Mhm. Dann trifft er auf die Sophia, gespielt von Penélope Cruz, die im Original auch schon die Sophia gespielt hat.
Ah.
Und in die verknallt er sich und dann gibt's aber einen Autounfall. Mhm. Einen Autounfall, in dem er aber mit der Julie im Auto ist.
Ja.
Sein Gesicht ist entstellt. Er fällt in eine Depression und so weiter und möchte unbedingt die Sophia wiedersehen, traut sich irgendwann. Und das ist eigentlich dann quasi eigentlich so eine Liebesgeschichte, dass er da irgendwie und so ein bisschen die Geschichte mit halt, ne, die Fassade, wie wichtig ist die, wie wichtig ist das Innere und so weiter.
Ja.
Und wir sehen immer wieder Zwischenschnitte auf ihn mit einem Gespräch mit seinem Psychotherapeuten, Psychiater, keine Ahnung, gespielt von Kurt Russell.
Ja!
Kurt Russell spielt mit.
Call me Snake.
Und dann kommt der Gefängniswärter rein. Das ist einfach Michael Shannon.
So geil. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Großartig.
Du kanntest den Film ja schon, Vanilla Sky. Ja, genau. Ne? Ich kannte den noch nicht. Soll ich kurz erzählen, warum ich den nicht gesehen habe bisher?
Warum? Ja.
Ja, eine Ex-Freundin von mir, die du auch kennst, die hat irgendwann mal gesagt, ich sollte mir Vanilla Sky angucken.
Ah.
Sie hat irgendwie so ein bisschen drauf angespielt, dass irgendwas in diesem Film anscheinend auf uns beide auch irgendwie passt.
Ja, du passt ja auf jeden Fall voll auf David.
Richtig. Ich bin eigentlich Tom Cruise auch. Ja.
Ja.
Von der Körpergröße vielleicht. Nee, stimmt. Das ist sogar kleiner als ich, glaube ich.
Krass.
Ja, das glaubt man kaum. Ja, und ich weiß allerdings nicht genau, auch jetzt nach Sichtung des Films, was sie genau damit meinte, aber die war auch ein bisschen verrückt. Es war eine toxische Beziehung. Ich bin einfach froh, dass die Scheiße vorbei ist. Auf jeden Fall hat mich das Jahre davon abgehalten, diesen Film zu gucken. Dank Marcel durfte ich das jetzt nachholen. Also sein bester Freund, der Brian, gespielt von Jason Lee. Ich liebe Jason Lee. Kennt ich vor allem aus den Kevin Smith-Filmen, hier Mallrats, Dogma und so weiter. Aber viele werden ihn als Earl aus der Serie My Name is Earl kennen. Zwischendurch schaut dann auch noch mal Tilda Swinton vorbei und ein Johnny Galecki. Es ist unglaublich, was hier einfach in Nebenrollen für Leute kommen. Edmund Ventura habe ich jetzt unterschlagen und Timothy Spall. Noah Taylor meinte ich. Noah Taylor spielt Edmund Ventura und der Timothy Spall, ein guter britischer Schauspieler, den viele wahrscheinlich aus den Harry Potter Filmen kennen werden, der ist auch noch dabei.
Aha.
Unglaubliche Besetzung.
Ja.
Und jetzt haben wir diesen Film endlich gesehen. Ich habe eben schon so ein bisschen erzählt, worum es geht. Er versucht, die dann wiederzubekommen. Sein Gesicht ist entstellt. Er trägt so eine Maske. Und irgendwie ist aber die ganze Zeit stimmt irgendwas nicht.
Mhm.
Das hat man auch als Zuschauer, kriegt man auch mit. Irgendwas ist off, wie der Franzose sagt. Ne?
Ja.
Hier liegt was im Argen. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Und irgendwann stellt sich auch raus, dass es irgendwie anscheinend gar keine Julie Janney gibt.
Was?
Oder dass dann irgendwie die Cameron Diaz ist dann die Sophia und weiß ich nicht. Also so die Leute vermischen sich und alles wird so ein bisschen surreal, alles wird so ein bisschen verrückt und so langsam erklärt der Film das dann bis zum Ende, bis es dann komplett ausformuliert. Das ist Vanilla Sky, ja.
Ich wollte gerade sagen, du hast den Film nicht verstanden, ne?
Wieso? Es ist schwer, den Film nicht zu verstehen, weil der Film alles erzählt.
Ja, ja, richtig. Ja, vor allem lässt er das ja auch alle Figuren letztlich dann irgendwie nochmal formulieren.
Ja.
Was halt wirklich sehr faul ist. Also so faul das zu machen, ist schwer, finde ich. Also ist einfach, ne? Aber es ist schwer, damit durchzukommen, wie ich finde. Du hast Steven Spielberg in einer Nebenrolle vergessen.
Ach stimmt, der kommt. Ja gut, das ist keine Nebenrolle. Das ist maximal ein Cameo. Der geht genau 3 Sekunden, glaube ich.
Genau.
2,7 Sekunden.
Man kann ihn kurz erkennen.
Genau. An Cappy und Bart erkannt, so wie wir. Wie man uns auch erkennt.
Aber kanntest du das Original?
Nein.
Ich auch nicht, weil das wurde ja tatsächlich gefeiert, wie ich gelesen habe. Weil ich muss sagen, ne, also ich kann ja schon mal vorweg eine Einschätzung geben. Ich hatte den Film vor 15 Jahren oder so gesehen. Ist auf jeden Fall schon eine ganze Zeit her.
Mhm.
Ich war von dem nie begeistert. Ich war aber auch nie, weiß ich nicht, ich fand den nie schlecht. Ich fand, der hatte Potenzial, was die Idee angeht, dass das, was dahinter steckt, hätte ich tatsächlich gerne in der Hand von einem Spielberg oder
Christopher Nolan.
Ja, oder auch Kubrick halt gerne gesehen. Ich denke, dass das in den Händen halt was Gutes, was wirklich Gutes hätte werden können. Ich fand den damals so, ja, nee. Tom Cruise hat mich schon immer gestört. Das Schaulaufen ist cool. Letztlich ist es ja erst jetzt ein Schaulaufen, ne? Damals waren es ja viele Unbekannte, aber der Tom Cruise nimmt mir zu viel ein, auch wenn er die Figur ist, über die erzählt wird, aber es ist halt einfach ein nerviger Motherfucker, finde ich.
Das ist die Tom Cruise Show, ja.
Ja, das hat mich schon immer gestört und das stört mich heute auch immer noch, aber was mich wirklich stört, abgesehen davon, dass das ausformuliert wird, ist, wie wenig er letztlich hier inszenatorisch Versuche macht, beziehungsweise wie er das, was hier Thema ist, inszenatorisch integriert.
Ja, wenn man überlegt, dass ein paar Jahre zuvor gab es irgendwie, also ist jetzt ein bisschen Spoiler-Territorium.
Ja.
Also für Leute, die den Film nicht kennen, dürften nicht so viele sein. Ich bin da, glaube ich, eine absolute Ausnahme. Dann skippt bis zum Ende oder bis nächste Woche oder so. Wir spoilern jetzt ein bisschen, indem ich ein paar Filme nenne, die das visuell, die thematisch ähnlich sind.
Mhm.
Nicht das gleiche, ähnlich nur, aber visuell dafür viel stärker und die ein paar Jahre zuvor kamen. Also Dark City und Matrix.
Ja, genau. Aber es ist ja auch kein direkter Spoiler, weil letztlich hast du durchweg immer dieses, ne, und so heißt ja das Original, mach deine scheiß Augen auf. Und das finde ich, das setzt sich so durch hier, dass das. Ja,
der Film fängt damit an. Aber
genau, das wird dir ins Gehirn gefickt, ne? Und das ist halt auch, du denkst halt die ganze Zeit auch genau das, was ist. Und das ist halt dann auch irgendwie dann wieder so faul und so, ja, mein Gott, klar, ist es mir schon klar, was du hier erzählst.
Ja, ich weiß allerdings jetzt nicht, wie das wäre, wenn ich den Film 2001 gesehen hätte.
Ja, gut.
Also nicht den Film 2001 von Kubrick, sondern den Film Vanilla Sky im Jahr 2001 oder 2002. Ich glaube, dass er mir da wesentlich besser gefallen hätte.
Mhm.
Das wäre auch die Zeit dann hier irgendwie so Breaking for Dream und so, wo man diese ganzen...
Yeah.
Das war so eine Zeit, die hat so ein bisschen an diese 70er-Jahre Paranoia-Verschwörungsfilme erinnert.
Mhm.
Wo es aber dann mehr so um Körper und Geist transzendieren und bla und so solche Sachen halt ging. Und ich glaube, damals hätte ich ihn richtig stark gefunden. Ich muss auch sagen, aus heutiger Sicht hat er mich leider häufig recht kalt gelassen.
Ja.
Was ich schade fand, weil ich habe mich dann doch irgendwie drauf gefreut und habe mich drauf eingelassen, aber irgendwie ist der Funke zu mir nicht übergesprungen. Und dann ist das Problem. Also der Film ist immer, der ist in der Mitte ist der recht stark, wenn man merkt, ach, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn diese leichte Paranoia-Stimmung aufkommt.
Ja.
Die gibt es schon von Anfang an, weil er ja so rumrennt und so.
Mhm.
Ja, ist Tom Cruise, natürlich rennt er in dem Film. Das ist vollkommen logisch. Mindestens eine Szene in jedem Tom Cruise-Film, mit der er rennen muss.
Er kann gut rennen.
Das kann er. Also, oder im Flugzeug sitzen. Aber nee, selbst bei Top Gun Mavericks, da rennt er dann auch irgendwann zu der Frau nach Hause, ne?
Ja.
Er muss halt rennen, ist egal. Ja. Nichts gegen Tom Cruise, auch wenn viele meinen hier, Vanilla Sky ist der Scientology-Film. Ja, gut, kann sein, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Leider ist dann genau das Problem, sobald er anfängt zu erklären, er braucht viel zu lange dafür und dann walzt dieser Film das aus.
Ja.
Und das Problem ist, die Erklärung dahinter ist erstens nicht super spektakulär. Sie ist auch irgendwann, also ist es irgendwie klar. Also es kommt dann nicht mehr so überraschend. Das ist total schade, weil es andere Filme gibt, die so ganz andere Möglichkeiten offenbart haben oder hätten. Dann, also weiß nicht, entweder fände ich eine andere Erklärung besser oder es wäre cooler, wenn man das noch surrealer erzählt hätte. Ja,
genau.
Im Lantimos-Style, im Hodorowski-Style oder so. Ja, dass das dann so auch visuell total durchdreht. Das Einzige, was er macht, ist halt, gut, weil Vanilla Sky dieses Gemälde, Vanilla Sky heißt, wo dann der Himmel so blau-gelb ist.
Mhm.
In einem Film ab und zu ist der Himmel halt so blau-gelb, sodass du denkst, ah, warte mal, das ist ja wie in dem Gemälde, also hier irgendwas stimmt nicht, das hier ist nicht die Realität oder so.
Mein.
Oder das ist nur ein Traum und es geht ja darum, Traum und Wirklichkeit verschwinden. Aber das hat, verschwimmen, nicht verschwinden.
Mhm.
Aber das hat Wes Craven mit A Nightmare on Elm Street schon geiler gemacht. Das Traum und Wirklichkeit verschmelzen. Also irgendwie finde ich das sehr schade, weil zum Beispiel Penelope Cruz, die reißt hier ordentlich ab, finde ich sogar.
Die hat die Goldene Himbeere dafür gekriegt.
Ja, ich finde, die macht das echt gut.
Nominiert war sie zumindest. Ja, mein Gott. Letztlich muss man das ja auch ein bisschen aus einer Perspektive sehen, die aus der Pointe. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, durch das Wissen des Endes oder das Wissen, was hier passiert, ergibt das auch wieder Sinn, wie sie sich verhält, beziehungsweise wie sie diese Rolle anlegt.
Ja, genau.
Ja, da würde ich jetzt, ich glaube, das wäre ein Spoiler, wenn ich jetzt das noch mal ausführen würde.
Abreißen ist auch ein bisschen übertrieben, aber ich weiß nicht, ich fand das da schon, die fand ich gut, Jason Lee mag ich halt immer.
Ja.
Ey, na, Tom Cruise macht es auch irgendwie nicht schlecht, macht es halt Tom Cruise-mäßig, aber...
Der ist halt so, das schönste Lächeln, was mich am meisten abfuckt. Also er hat ein unfassbares Lächeln und ich hasse dieses Lächeln wie die Pest.
Es gibt auch diese schöne Karikatur, die Figur Sophia von ihm malt. Das ist wirklich auf den Punkt gebracht.
Ja, aber es ist dann auch wieder so, es ist so viel dieses Zwischenmenschliche von den beiden, was mich auch letztlich komplett kalt lässt, fand ich irgendwie nicht zugänglich.
Ja.
Und darauf haben sie irgendwie zu sehr das Augenmerk draufgelegt.
Ja, aber auch immer nur so eine Zeit lang. Beziehungsweise in der Mitte des Films ist es, glaube ich. Und dann am Ende, gut, dann entfaltet sich das irgendwie so langsam.
Aber bei dem Wechsel dann, ne, wo die dann sozusagen ein bisschen verschwimmen, da war es dann wieder interessant. Da gab es dann wieder so eine gewisse Dramaturgie, die ich halt vorher irgendwie vermisst habe.
Ja, ich weiß nicht, ich dachte so nach Magnolia, aber das ist auch so ein Film aus der Zeit ist und so, den ich ja nicht gesehen hatte, bis der Marcel ihn sich gewünscht hat, den ich echt gut finde.
Ja.
Dem haben wir ja sogar ein Video-Review gewidmet, dem Film. Da hat mich das jetzt hier tatsächlich enttäuscht, muss ich sagen. Weil so viele Leute, also ich kenne mehrere Menschen, die sagen, Vanilla Sky ist echt ein cooler Film. Der ist echt super und total geflasht und so. Und ich glaube auch, dass ich vor 20 Jahren auch geflasht gewesen wäre, vielleicht. Aber nur vielleicht, ich weiß es nicht. Heutzutage zündet der nicht mehr so, weil man sieht ja auch schon alles von weiten Entfernungen angerauscht kommen. Nicht alles, aber einige Sachen. Zum Beispiel war es irgendwann klar, dass halt anstatt Sophia dann eben die Julie neben ihm liegt.
Ja.
So wie das gefilmt wurde. Also da ist dann auch in Cameron Crowe anscheinend nicht clever genug oder so.
Ja.
Was die Inszenierung angeht, ja. Also jetzt klingt jetzt sehr anmaßend, sorry, aber irgendwie hat er mich nicht gepackt. Also klar, dieser Spruch ist cool mit im nächsten Leben, wenn wir uns als Katzen begegnen und so. Das ist ein echt cooler Spruch. Habe ich aber auch gelesen, dass anscheinend...
Das Quatsch ist.
Nee,
das
Penelope, abgesehen davon, dass Penelope Cruz das wohl dem Regisseur gesagt hat. Und der fand das so toll, dass er das in den Film eingebaut hat.
Ja, ist ja schön.
Kann sein, weiß nicht. Also es motiviert mich jetzt nicht, das Original zu gucken.
Doch, mich schon.
Ja, also ich meine, der gleiche Typ hat das hier geschrieben.
Ja, aber die Inszenierung ist das, was mich hier mehr stört als das Geschriebene. Weil das hätte man geiler darstellen können. Und ich glaube auch, dass es im Original geiler dargestellt wurde. Ich meine, letztlich ist ja meistens das Original geiler. Besonders, wenn es nicht amerikanischer Film ist, beziehungsweise das amerikanische Remake ist meistens schlechter als das Original. So. Was aber tatsächlich geil war, fand ich dann heute wieder einen Mehrwert. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich meine, ich glaube, ich hätte den, ich weiß ja, ich habe den ja damals nicht abgefeiert, auch wenn das halt nicht direkt 2001 war, aber die paar Jahre später haben mich trotzdem nicht begeistert. Aber was mich heute abgeholt hat, war so diese Nostalgie der Musik, weil da ein paar geile Tracks drin waren. Ich sag nur Peter Gabriel, Paul McCartney, R.E.M. Und noch ein paar andere. Das fand ich stark. Also den Soundtrack, den mag ich. Das war auch das Einzige, was so Stimmung irgendwie hier erzeugt hat. Weil ich, wie gesagt, ich fand irgendwie, der hat mich so auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht angesprochen. Der hat mich irgendwie dann nicht gekriegt.
Ja, also das mit dem Soundtrack, die Musik, das gebe ich dem Film dann auch noch. Ja, der hat mich wirklich unterwältigt, weil ich habe da sowas erwartet, aber das, wie gesagt, das ist schwierig, ne? Wenn Leute so, ich glaube, es ist so.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob Requiem for a Dream heute noch mit den ganzen Filmen, die man in den letzten 20 Jahren gesehen hat, ob der dann noch so kickt.
Vielleicht werden wir das ja bald besser beurteilen können.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, ja, könnte wären ein Kandidat für die zweite Chance, aber dafür habe ich den auch zu häufig gesehen. Aber es ist, ich glaube, es ist trotzdem der bessere Film. Definitiv.
Ja.
Keine Ahnung, schade. Also so nette Ideen, aber irgendwie hat es für mich nicht gut zusammengefunden. Ich finde diese ganze Auflösung, alles, was dahinter steht. Also auch so diese, ich habe da keine Dringlichkeit, keine Notwendigkeit gesehen auch.
Mhm.
Also nur weil der so dann so sich einmal dann verliebt in diese eine junge Dame, warum soll ich jetzt mit ihm da diesen Weg gehen und mit ihm irgendwie total krass mitfühlen? Das habe ich jetzt wirklich nicht ganz verstanden, warum.
Ja. Ich meine, letztlich ist es ja dann eine interessante Prognose für das, was eventuell irgendwann mal, ne, also wenn man jetzt die Auflösung kennt, die man ja relativ schnell eigentlich sieht, aber eine Prognose dafür, wie es dann eventuell halt auch bald mal sein könnte. Also mit bald meine ich jetzt schon noch, ne, einige Jahrzehnte, ne, aber weil ja hier ein paar Dinge angesprochen werden, die halt immer mehr Richtung Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit tatsächlich ja auch rücken.
Ja, vielleicht gab es auch in den, ne, vergangenen zwei Dekaden einfach zu viele Filme mit einem ähnlichen Thema.
Ja, ja, klar.
Besser inszeniert, bessere Visuals gehabt, vielleicht auch Serien und so weiter. Ne? Das mag sein. Das ist natürlich sehr schwierig, das jetzt so einzuordnen. Ich kann nur sagen, dass er mich leider nicht bekommen hat, der Film.
Ja.
Dann lieber Vanilla Sex.
Oder Minority Report mit, wie ist er?
Tom Cruise.
Wobei das nichts miteinander zu tun hat, ne? Aber trotzdem, das war der deutlich unterhaltsamere Film irgendwo.
Ja, auch aus der Zeit da, ne? Den,
ja, genau.
Den habe ich sogar im Kino gesehen. Das ist auch von Steven Spielberg, ne?
Ja, genau, deshalb. Der hat halt da in der Zeit den Film auch gedreht. Also als der die in dem Film mitgespielt hat, da war er selber am Set, also da war er schon beim Dreh.
Deswegen hat er den Cameo da.
Ja, genau.
Jetzt ich verstehe. Ja,
Werbung.
Tom Cruise in Collateral ist cool.
Stimmt, ja.
Collateral generell ist cool. Ja,
ja,
dann war es das wieder gewesen, ne? Für diese Episode.
War ja auch pickepacke voll hier, ne?
Absolut. Da haben wir wieder einiges reingepackt und das geht nächste Woche munter weiter. Wie gesagt, dann geht's um die Fantasy Filmfest White Nights. Und in der Woche darauf geht's weiter um die Fantasy Filmfest White Nights. In der Zwischenzeit versuche ich irgendwann mal wieder so einen Stream zu machen. Es kommen weiterhin ein paar sehr schöne Videos, die wir für euch aufbereitet haben. Und danach dann wieder Podcasts voll mit aktuellen oder nicht aktuellen Kinofilmen und unseren Highlights aus dem Heimkino-Bereich. Also bis dahin, vielen Dank Peter, vielen Dank für die Fressenfamilie. Besten Dank an die Patrons und bis bald.
Ich muss mich nicht jede Woche bedanken, das ist ja wohl selbstverständlich. Aber schön, auf jeden Fall eine kleine Prognose gegeben. Am Sonntag werden wir uns definitiv noch duellieren, denn da besprechen wir haben es ja eben quasi schon mit Steven Spielberg schon in die Richtung geschlagen, Steven Spielbergs Regiedebüt mit Duell, also eine quasi Fortsetzung für unser letztes Ranking, das ja bestimmt auch irgendwann mal in der zweite, vielleicht sogar dritte Runde gehen könnte. Und im Februar haben wir ja dann auch noch einen schönen Feiertag, ne? Also hier den Pärchenfeiertag, dem wir eventuell auch ein Video widmen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil dadurch, dass wir ja zwei Fantasy Filmfest White Nights Podcasts machen, werden wir vielleicht auch noch ein paar reguläre Kinofilme in der Zeit gucken und dann halt am fast Monatsende dann halt euch mit vielen Kinofilmen halt auch bombardieren werden. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und hoffe natürlich für uns alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle. Bis zur nächsten Woche.